Und Jesus, so danken wir dir, dass deine Kraft in den Schwachen mächtig ist, dass du nicht gekommen bist für die Starken, dass wir nicht selber stark sein müssen, sondern dass wir bei dir schwach sein dürfen. Und du bist so anders als wir Menschen. Wir suchen so oft das Starke, wir wollen so oft die Starken sein, aber du bist gar nicht gekommen, um das Starke in uns zu suchen, sondern du bist gekommen, um dem Schwachen in uns zu begegnen. Und egal, an welchem Ort wir leben, egal, wo wir uns befinden, egal in welchem Alter wir sind, das sind so viele Dinge in unserem Leben, die einfach schwach sind. Und wir wollen da demütig sein und nicht so tun, als wären wir stark, sondern wir wollen demütig sein und dir sagen, Jesus, wir sind schwach, Jesus, wir machen Fehler, Jesus, wir sind nicht, wer wir so oft gerne eigentlich sein wollen würden. Und deshalb bitten wir dich, dass du in unsere Schwachheit hineinkommst und uns begegnest mit deiner Stärke. Jesus, wir wollen dich in jedem einzelnen unserer Lebensbereiche zulassen. Wir wollen mit dir in diesem Jahr durchstarten und nicht glauben, dass wir das beste Jahr vor uns haben, weil wir uns selbst genug sind, sondern wir wollen glauben, dass wir das beste Jahr vor uns haben, weil wir ein Jahr vor uns haben, an dem du uns an jedem einzelnen Tag begegnen möchtest und mit uns durch jeden einzelnen Tag dieses Jahres gehen möchtest. Und wir wollen an deiner Hand gehen. Wir wollen uns von dir leiten lassen. Wir wollen uns von dir führen lassen. Und danke, dass selbst wenn Dinge in unserem Leben manchmal anders kommen als geplant, dass du in allem zu finden bist. Und so ehren wir dich. Wir lieben dich. Amen.
Amen.
Amen. Die Predigt heißt tatsächlich anders als gedacht. Und wie kann sie besser starten, als wenn die Dinge anders kommen, als man es heute gedacht hat? Auch ein Stuhlkreis ist gar nichts Verkehrtes, lieber Gunther. Denn ich glaube, Jesus, wenn wir über sein Leben gehen und wenn wir beobachten, wie Jesus gewirkt hat, Jesus hätte sich eine riesige Kirche bauen können und immer an einem Ort zu finden sein können, hätte sich gar nicht bewegen müssen. Die Menschenmassen sind zu ihm gekommen, oder? Was für eine Person, dass die Menschenmassen zu ihm gekommen sind. Aber dennoch hat er nicht diesen Weg gewählt, sondern er hat sich den Stuhlkreis letztlich ausgesucht, oder? Und hat gesagt, er geht mit diesem Stuhlkreis und er verändert mit diesem Stuhlkreis diese Welt. Und so will ich euch erstmal Danke sagen, dass ich heute Morgen hier sein darf, euch aber auch ermutigen und sagen, hey, ein Stuhlkreis ist genug. Es braucht gar nicht die Massen, um die Welt zu bewegen. Monshausen braucht nicht sehr viel mehr als einen Stuhlkreis, der bereit ist, Jesus in diesen Ort, in diese Region zu tragen. Und ein Stuhlkreis kann sehr viel mehr bewegen, als wir manchmal denken, weil wir suchen so oft das Starke, das Große, das Mächtige. Aber Jesus war genau andersrum, oder? Er hat ganz anders gehandelt, er hat ganz anders gewählt, obwohl er die Wahl hatte. Und dennoch hat er den Stuhlkreis gewählt. Deswegen will ich euch ermutigen und euch auch Danke sagen. Danke, dass ihr hier Kirche baut. Danke, dass ihr an diesem Ort seid und Gottesdienste feiert, den Menschen hier die Möglichkeit gibt, dass sie sonntags morgens nicht nur in ihren Betten liegen müssen, sondern aufstehen können und wirklich auch Jesus begegnen dürfen. Und so freue ich mich auf diesen Gottesdienst. Und der Predigttitel heißt Anders als gedacht. Und ich hatte mir gedacht dabei, dass es ganz cool ist, so über so ein Thema mal zu sprechen, wenn man in ein neues Jahr hineinstartet, oder? Denn ja, vielleicht sind wir nicht mehr so, dass wir denken, neues Jahr und riesige Vorsätze, die man so hat, aber trotzdem und gerade auch mit der aktuellen Jahreslosung, ich habe mich richtig gefreut über die Jahreslosung und ich habe mich gefreut auf das kommende Jahr, weil ich finde schon, dass wenn man sich ein bisschen drauf einlässt, man spürt, nee, Gott hat vor, etwas Neues zu schaffen, etwas Neues zu tun. Worauf ich uns aber auch vorbereiten möchte, ist, dass dieses Neue, dass wir Jesus erlauben müssen und es eine gute Haltung ist, es ihm zu erlauben, dass das Neue vielleicht auch ganz anders aussehen darf, als wir das vielleicht gewählt hätten. Und ich habe nicht nur meine Tochter heute mitgebracht, mit der ich es liebe, unterwegs zu sein. Sie hat nämlich noch zwei Brüder zu Hause und die sind jünger, aber größer und stärker. Das heißt, sie hat nicht so oft die Möglichkeit, bei Mama durchzukommen. Und so nutzen wir die Zeiten immer, wo wir zusammen alleine unterwegs sein können für ein bisschen Quality Time. Aber ich habe euch noch was mitgebracht, und zwar so ein Bilderrahmen. Und vielleicht denkt man sich jetzt, okay, mit einem Bilderrahmen muss man nicht unbedingt durch die Gegend laufen und nach Monshausen fahren. Aber ich glaube, ich bin gar nicht ganz alleine. Sondern ich glaube, mit einem Bilderrahmen bin heute nicht nur ich gekommen, sondern du sehr wahrscheinlich auch. Und das nicht nur heute, sondern ich kann mich daran erinnern, dass diesen Bilderrahmen, dass das schon bei mir sehr früh in meinem Leben losging, dass ich mit einem Bilderrahmen durchs Leben gegangen bin, mit einem festen Bild von dem, wie ich mir Dinge vorstelle, oder? Ich gehöre nicht zu den Personen, die unstrukturiert sind und so ein bisschen leben wie mal gucken, was kommt, sondern ich mag, wenn Dinge in meinem Leben strukturiert sind, wenn sie geordnet sind. Ich mag es aber auch, von Dingen zu träumen, mir Dinge vorzustellen. Und so war ich ganz jung und ich hatte schon wie so ein fertiges Bild von dem, wie ich mir mein Leben vorgestellt habe. Und natürlich sah dieses Bild noch mal ein bisschen anders aus, als ich ganz klein war. Da war wahrscheinlich noch mehr Rosa mit dabei und ein paar Krönchen und so weiter und so fort. Aber als ich dann so in das Alter kam, wo mein Leben in festere Bahn hineinging und ich mein Abitur geschrieben habe und mir überlegt habe oder einfach danach gesucht habe eher auch oder mich gefragt habe, hey, was will ich mit meinem Leben anstellen, dann war das so ungefähr der Rahmen, den ich dafür hatte. Denn ich wusste, dass ich eines Tages heiraten wollte oder möchte. Das war mir schon ganz früh in meinem Leben klar. Ich glaube, ich hatte auch schon mit 13 irgendwie Panik, dass ich nie jemanden finden könnte, der mich heiraten möchte, und habe dann mit meinem Bruder ausgemacht, wenn ich niemanden finde und er niemanden findet, dann gehen wir einfach zusammen in eine große WG und leben da unser Leben weiter fort. Mir war immer klar, dass ich 3 Kinder haben möchte. Ich weiß nicht, woran genau das liegt. Ich habe schon mal drüber nachgedacht, ob es daran lag, dass wir selber zu dritt waren oder warum diese Zahl so in meinem Kopf drinne war. Aber ich wollte von Anfang an 3 Kinder. Heute, wo ich sie habe, denke ich mir manchmal 2 oder 4. Wahrscheinlich an manchen Stellen ein bisschen schlauer gewesen, denn dann wäre es irgendwie aufgegangen. Und dann hätte es wahrscheinlich ein bisschen weniger Konstellationsherausforderungen gegeben. Die Lia wünscht sich bis heute noch eine Schwester. Diesen Traum kann ich leider nicht erfüllen. Und als ich dann angefangen habe zu studieren und wusste, ich möchte gerne mein Leben Gott geben. Ich habe Jesus erst kennengelernt, als ich in meinen späten Teenagerjahren war. Aber er hat mich so verändert und mich so gepackt, dass ich bin gar nicht Theologie studieren gegangen, weil ich dachte, ich will unbedingt Pastorin werden. Das war gar nicht mein Ziel so direkt, sondern ich wusste, ich will einfach mein ganzes Leben Gott geben und ich will niemals irgendwas anderes machen, als davon zu erzählen, wer ist, egal wie das dann auch immer aussieht. Und so geht man mit diesem Rahmen durchs Leben, oder? Und man könnte heute sagen, ja, Jana, aber das Bild kam doch auch so zustande, oder? Aber wisst ihr was? Ja, ich hab mir vorgestellt, dass ich eines Tages heiraten möchte. Aber wisst ihr was? Ich habe mir nicht vorgestellt, was passiert, wenn norddeutsches Temperament auf süddeutsches Temperament trifft. wie hart es die ersten Jahre war, einander zu verstehen und herauszufinden, wie meint norddeutsches Temperament ist, wenn es etwas sagt, und wie meint süddeutsches Temperament ist, wenn es etwas sagt. Ich glaube, ich habe meinen Mann die ersten Jahre chronisch überfordert mit dem, wie wir Süddeutschen eben halt drauf sind und denken. Und wisst ihr was? Ja, ich wollte unbedingt 3 Kinder haben, aber wisst ihr was? Ich habe nicht damit gerechnet, dass es länger dauern könnte, als ich geplant habe. Und womit ich auch nicht gerechnet habe und was in meinem Bild auch nicht vorkam, ist, dass ich bei weitem nicht alle Kinder, die ich in meinem Bauch haben werde, nicht in meinen Händen halten werde. Und was mir auch keiner gesagt hat, ist, dass wenn ich dann drei Kinder habe, ich, wenn ich morgens extra früh aufstehe, noch bevor alle wach sind, um meine Zeit mit Gott haben zu können, ich dann alles vorbereite, dass wenn sie zur Schule gehen, dann während sie in der Schule sind, ich mein Homeoffice mache, was ich grundsätzlich viel zu früh unterbrechen muss, weil ich dann nämlich anfangen muss zu kochen, was ich so ungern mache. Ich mache es so ungern. Aber dennoch tue ich es, weil ich weiß, dass wenn 1, 2, 3 und 4 nichts im Bauch haben, dass der Tag nicht so gut läuft, ich dann, nachdem sie gegessen haben und immer einer fragt, was ist das Grüne in dem Essen? Und nein, ich mag das nicht essen, kann ich nicht lieber was Kaltes essen, wenn es draußen heiß ist und so weiter und so fort. Sie dann Hausaufgaben machen, ich parallel zu den Hausaufgaben, während ich dabei bin, einer Viertklässlerin zu helfen, die Hunderttausender zu rechnen, ich parallel zwei Zweitklässlern versuche beizubringen, wie man liest, parallel dazu versuche, meinen Haushalt wieder in Ordnung zu bekommen, ich dann mittags alle Fahrtätigkeiten übernehme und manchmal auch noch irgendwelche Arbeitssessions habe, ich dann am Abendessen von 1, 2 und 3 gefragt werde, Mama, Papa muss immer arbeiten, musst du eigentlich nicht auch arbeiten? Darauf bereitet einen niemand vor. Und meine Oma hat schon immer gesagt, Kind, das Leben kommt immer zwei Dinge. Erstens anders und zweitens anders, als du denkst. Und auch mein Bild von dem, wie es aussehen wird, Kirche zu bauen. Wisst ihr was, ich hatte im Studium mit meinen ganzen Kollegen und Co., man hat so fertige Bilder von dem, wie es einmal aussehen wird, in welcher Stadt man eines Tages Kirche bauen wird und wie diese Kirche wohl aussehen wird. Aber keiner hat mich darauf vorbereitet, dass Gott uns in ein Hinterland rufen wird, in dem wir Kirche bauen werden, in einem 1200-Mann-Dorf. Das war nicht das Bild, was ich davon hatte, als ich geträumt habe, was wohl passieren wird. Und ich muss keine große Prophetin sein, um erstmal zu sagen, jeder von uns hat diesen Bilderrahmen. Jeder von uns hat ein festes Bild, wie etwas aussehen wird. Ich glaube, wenn es nicht das feste Bild davon sein wird, wie es aussehen wird, wenn du dein Leben gestaltest, dann hast du sehr wahrscheinlich ein festes Bild davon, wie es aussehen wird, wenn du endlich in die Rente gehen darfst. Und wie es denn wohl sein wird, morgens lange auszuschlafen und mit deinem Mann, der total zufrieden ist, wenn er nicht mehr arbeiten muss, den ganzen Tag zu verbringen. Ich glaube, wir alle haben unser ganzes Leben lang, egal wovon wir träumen, immer so ein fertiges Bild, wie es wohl aussehen wird, wenn wir eines Tages Kinder haben oder wenn wir Enkelkinder haben, was wir mit unseren... Ich denke manchmal jetzt schon darüber nach, was ich alles mit meinen Enkelkindern machen werde. Und ich merke, es hört in meinem Leben nicht auf, ein festes Bild zu haben. Und ich bin heute Morgen gar nicht hier, um dir zu sagen, hab niemals ein festes Bild von deinem Leben, sondern was ich dir sagen möchte ist, dieses Bild von dem, wie du dir dein Leben erträumst, sehr wahrscheinlich wird es nicht genau so in Erfüllung kommen, sondern wir werden erleben, was wir die Bibel rauf und runter sehen, nämlich dass Bilder von dem, wie wir uns Dinge vorstellen, durchaus zerbrechen. Und jetzt kann man hier sitzen und sagen, oh nein, Anjana, es ist doch Sonntagmorgen, wir wollen doch ermutigt aus diesem Gottesdienst gehen, sag uns doch was Gutes. Und genau das ist das Gute. Genau das ist das Gute. Ich möchte uns nämlich heute einfach mal die Angst davor nehmen, zu sagen, was, wenn es anders kommt. Weißt du was, freu dich, wenn es in deinem Leben auch anders kommt, denn das sind immer die Momente, in denen Gott kommt und er anfängt, Geschichte zu schreiben. Wenn unser Bild zerbricht, wenn in unserem Leben die Dinge anders kommen, als wir sie geplant haben, das sind oft die Momente, in denen es so entscheidend ist, wie wir darauf reagieren, denn das sind oft die Momente, in denen Gott kommt und er anfängt, seine Geschichte mit dir und mit mir zu schreiben. Und deshalb sei offen dafür, auch in diesem Jahr, dass Dinge vielleicht anders kommen mögen als gedacht. Denn genau das sehen wir auch in der Geschichte einer jungen Frau in der Bibel. Und heute geht es nicht um Elia, sondern heute geht es um Hanna. Hanna, deren Leben genau so begonnen hat. Hanna, die sehr wahrscheinlich auch ein festes Bild von dem hatte, wie sie sich ihr Leben vorgestellt hat. Aber schon hier zerbricht Hannas Bild in ihrem Leben. Hanna ist geschrieben und wir finden die Geschichte von Hanna, ich muss es euch jetzt leider vom Handy vorlesen, ihr habt den Text nicht, aber ihr dürft einfach entweder auf euren Handys, falls ihr sie dabei habt und da die Bibel drauf habt, könnt ihr da nachlesen oder ich lese es euch einfach vor und ihr dürft euch zurücklehnen. Hanna ist geschrieben im 1. Samuel und ich finde es so spannend, dass 1. Samuel oder Samuel generell ist eigentlich ein Buch Gottes über drei große Männer, oder? Dieses Buch geht um die Geschichte dieser drei großartigen Männer, Samuel, Saul und David, oder? Aber dieses großartige Buch beginnt mit nichts anderem als mit einer Frau, deren Bild zerbricht. Und diese Geschichte findet circa 1100 Jahre statt, bevor Jesus gelebt hat. Also noch sehr viel länger als das, wo wir heute stehen. Und ich will uns mal mit hineinnehmen in diese Geschichte. Und zwar steht sie in 1. Samuel 1, 1 bis 8. Und es heißt dort, es war ein Mann namens Elkana, der lebte in Rama. Ein Zufit vom Gebirge Ephraim. Er war der Sohn von Jeroham, der Enkel von Elihu und der Urenkel von Tohu, der ein Sohn des Ephraimiters Zuf war. Er hatte zwei Frauen, Hanna und Peninna. Peninna hatte Kinder, aber Hanna war kinderlos geblieben. Jedes Jahr zog Elkana nach Silo, um dem Herrn, den Allmächtigen, anzubeten und ihm Opfer zu bringen. Die Priester des Herrn waren dort, die beiden Söhne von Eli, Hophni und Pinhas. An dem Tag, an dem Elkana sein Opfer darbrachte, gab er Peninna und jedem ihrer Söhne und Töchter ihren Anteil am Opferfleisch. Hanna jedoch gab er ein besonderes Stück, weil er sie liebte und der Herr ihr keine Kinder geschenkt hatte. Doch ihre Nebenbuhlerin Peninna machte sich über sie lustig, weil der Herr sie kinderlos gelassen hatte. Jahr um Jahr war es dasselbe. Peninna verhöhnte Hanna, wenn sie zum Heiligtum des Herrn ging, sodass Hanna weinte und nichts mehr essen wollte. »Warum weinst du, Hanna?« fragte ihr Mann Elkana. »Warum isst du denn nichts? Warum bist du so traurig? Du hast doch mich. Ist das nicht besser als 10 Söhne?« Und das ist der Moment, in dem Hannas Leben zerbrochen ist und Hannas Bild von ihrem Leben auch zerbrochen ist. Denn Hannas Bild zerbricht bereits schon hier. Denn nicht nur war es so, dass es auch damals kein kleines Mädchen, wir denken ja manchmal irgendwie, ja vielleicht war das ja auch ganz normal, aber auch damals hat kein kleines Mädchen davon geträumt, eines Tages werde ich heiraten, einen richtig leitungsstarken Mann, einen voller Weisheit, der sein Herz von Jesus leiten lässt, der sein Leben dem Herrn weiht, mit dem ich dann voller Stärke lachend und gleichzeitig aber auch weinend durchs Leben gehe. Aber auch damals hat kein kleines Mädchen dann noch davon geträumt und diesen Mann teile ich dann noch mit einer anderen Frau. Auch damals, 1100 Jahre vor Christus, hat kein Mädchen davon geträumt. Das war nicht der Traum eines Mädchens, auf diese Weise zu denken. Und das, was heutzutage für uns unvorstellbar ist, war auch damals von Gott her nicht so gedacht. Gott hatte sich das so nicht gedacht. Aber es war legitim. Es war legitim besonders in einem Fall. Und es ist das zweite Mal, dass Hannas Bild von ihrem Leben zerbricht. Es war legitim in dem Fall, dass jemand keine Kinder bekommen konnte. Und hier zerbricht Hannas Bild das zweite Mal. Denn es war nicht so, wie das heute manchmal ist, dass man sich fragt, wie viele Kinder wollen wir haben? Wollen wir ein Kind haben oder wollen wir zwei Kinder haben? Nee, damals galt eigentlich folgende Regel. Jeder wollte so viele Kinder haben, wie er haben konnte. Denn Kinder waren ein Zeichen des Gesegnetseins. Aber Kinder waren nicht nur ein Zeichen des Gesegnetseins, sondern Kinder waren deine damalige Absicherung. Es war nicht so ein Sozialsystem, in dem wir heute leben, wo wir uns darüber Gedanken machen, auch ganz aktuell, was geschieht mit unseren Renten, wenn wir mal in die Rente gehen. Wir brauchen uns heute gar keine Bilder mehr von unserer Rente zu machen, denn das wird sowieso anders kommen, als man denkt. Aber damals war die einzige Absicherung, die du hattest für dein Alter, waren deine Kinder. Deswegen standen Kinder nicht nur für Familie, Kinder waren nach außen hin auch nicht nur, Kinder sind nach außen hin heute nicht mehr ein ansehenerregendes Ding, sondern damals waren sie aber, dein Stand war gehobener, wenn du viele Kinder hattest. Wenn du mit vielen Kindern kamst, hat jeder gesagt, boah, schau mal, denn du warst die Gesegnete. Du warst der Gesegnete, aber nicht nur der Gesegnete, du warst auch gleichzeitig der Abgesicherte. Und so war Hannas Leben auch an diesem Punkt einfach zerbrochen, denn das, was wir über ihr Herz lernen und auch über ihren Schmerz lesen können, ist, dass sie sich nichts anderes gewünscht hat, als Kinder zu haben. Und dann ist ihr Leben nicht nur daran zerbrochen, dass sie keine Kinder hat und dass sie ihren Mann mit Peninna teilt, sondern Peninna ist dann noch eine Frau, die nicht zur Freundin geworden ist. Ich glaube, aushaltbar ist es, wenn die Person zu einer Art Freundin für dich geworden ist. Aber Peninna ist nicht die Frau, die zur Freundin geworden ist, sondern Peninna wurde zu der Frau, die den Finger in die Wunde gelegt hat und ständig in dieser Wunde auch noch rumgerührt hat und noch weitere Schmerzen verursacht hat. Und so können wir uns vorstellen, wie Hannas Leben gewesen sein muss mit diesem zerbrochenen Bild von ihrem Leben. Und dann lesen wir in dem Vers 5 noch von einer interessanten Spannungsfeld, in dem sich ihr Leben bewegt haben muss. Denn wir lesen in Vers 5 etwas Außergewöhnliches. Das ist dieser Vers, in dem wir rauslesen können, dass Elkana etwas macht, was er eigentlich hätte gar nicht machen dürfen. Denn er teilt das Essen aus dort. Und eigentlich ist es sein Job als erster Vorsitzender der Familie, das Essen so aufzuteilen, dass immer die Frau, die Kinder hatte, sie hat anteilig immer mehr Essen bekommen, denn sie war die Fruchtbare. Also musste man sicherstellen, dass sie genügend zu essen hat, sodass das alles erhalten bleiben konnte. Und so hatte immer die Frau, die die Kinder hatte und je mehr Kinder man hatte sozusagen, desto größer war der Anteil, den es zu essen gab. Und was lesen wir jetzt über Elkana? Über Elkana lesen wir aber, dass er was machte? Er gab Hanna ein besonderes Stück. Und das sagt uns nicht nur etwas über Elkana, nämlich dass er seine Frau sehr geliebt hat, sondern es sagt uns auch etwas darüber, welche Frau Hanna war. Es sagt uns etwas darüber, wie sie sich in diesem Haus bewegt haben muss. Denn wenn Elkana ihr ein besonders großes Stück gegeben haben wird, dann war er voller Liebe, voller Empathie, voller Gnade für Hanna, seine Frau. Und es bedeutet, Hanna wird trotz ihres Schmerzes zu Hause nicht die Frau gewesen sein, die grob war oder ständig sarkastische Sprüche gebracht hat. Sie wird nicht die Frau gewesen sein, die bitter geworden ist in dem Zerbruch ihres Bildes, sondern sie wird die Frau gewesen sein, die dennoch für Elkana das Beste wollte und ihr Bestes gegeben haben wird, ihr Leben aufrecht zu erhalten, obwohl ihr Bild eigentlich gerade zerbrochen ist. Und so passieren Dinge in Hannas Leben, wo man sagen kann, naja, in ihr muss es ein gewisses emotionales Chaos gegeben haben. Denn sie ist auf der einen Seite, wird sie sich übersehen gefühlt haben. Peninna, die Kinder bekommen hat und von Gott her hat Gott mich übersehen. Und auf der anderen Seite wird sie von ihrem Mann aber so sehr gesehen, dass er ihr ein besonders großes Stück gibt. Sie wird in diesem Moment nicht wissen, bin ich gesegnet oder bin ich gezeichnet? Bin ich geliebt? Auf der einen Seite wird sie so sehr geliebt von Elkana und im nächsten Moment wird sie so sehr gehasst von Peninna. Und wir können wahrscheinlich auch selber nachvollziehen, wie emotional chaotisch das gewesen sein muss, dass man eigentlich im Leben weiß und auch heute Morgen eigentlich gut reflektiert bekommen hat, hey, wir sitzen hier in einem warmen Raum bei minus 17 Grad, oder? Aber ich glaube, wir alle kennen das, wie sich das Leben anfühlt, dass man eigentlich voller Dankbarkeit sein müsste, weil man so viel Gutes im Leben hat, aber zur selben Zeit einen die Trauer im Griff hat. Also dieses emotionale Chaos von, ja, eigentlich muss ich so glücklich sein, eigentlich bin ich so gesegnet, aber zur selben Zeit kann einen Trauer oder Unzufriedenheit im Griff haben. Und genau so ging es der lieben Hannah. Wenn unser Bild zerbricht, wenn unsere Vorstellung von dem, wie das Leben laufen sollte, zerbricht und wir das Gefühl haben, unsere eigene Geschichte verliert an Kraft, dann lernen wir aus dieser Geschichte, dass es so entscheidend ist, nicht was von außen kommt. Wir denken, und das ist die größte Gefahr, in den Momenten, wo unser Bild zerbricht, ist unser erster Weg meistens, was kommt von außen. Und wir richten unseren Blick nach außen und wir suchen unsere Hilfe von außen. Aber darf ich dir sagen, in dem Moment, wo dein Bild zerbricht, in dem Moment, wo dein Leben anders kommt, als du denkst, kommt es nicht zuallererst darauf an, was von außen kommt, von äußeren Stimmen und so weiter und so fort. Da wird so viel auf uns einpressen. Sondern in dem Moment kommt es am allermeisten darauf an, wie wir von innen heraus reagieren, wie wir entscheiden. Und ich liebe, wie Hannah reagiert, denn wir können an Hannas Leben so gut erkennen, wie sie gehandelt hat, als ihr Bild erneut zerbricht. Denn diese Situation, in der wir jetzt gerade sind, die fand ja nicht zum allerersten Mal statt. Sondern was haben wir gelesen am Anfang? Es hieß Jahr um Jahr. Das heißt, dieselbe Situation hat sich immer und immer wiederholt. Nur in diesem einen Jahr war etwas besonders. In diesem einen Jahr geschieht etwas, und zwar geschieht es nicht aufgrund von Dingen von außen. Es geschieht nicht aufgrund dessen, dass plötzlich alles gut war. Es geschieht nicht darauf hin, dass plötzlich von außen alles sich verändert hat, sondern in diesem Jahr lesen wir etwas, wozu sich Hannah entscheidet. Und ich liebe, was sie in diesem Jahr macht, denn in diesem Jahr steht Hannah vom Tisch auf und wir lesen in den Versen 1. Samuel 1, 9 bis 10. Eines Tages, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten, ging Hannah zum Heiligtum des Herrn. Dort saß der Priester Eli am Platz neben dem Eingang. Hannah war ganz in ihren Kummer versunken und weinte bitterlich, während sie zum Herrn flehte. Wenn dein Bild zerbricht und Gott anfängt, seine Geschichte zu schreiben. Ich liebe, dass Hannah nicht sitzen bleibt. Und wisst ihr, das ist unsere größte Gefahr. Unsere größte Gefahr, wenn unser Bild zerbricht, unsere größte Gefahr, wenn unser Leben anders kommt, als wir denken, unsere größte Gefahr ist, dass wir sitzen bleiben. Dass wir uns in unserem Schmerz, in unserem Kummer, das Leben kam anders, ich will jetzt eigentlich gar nicht mehr, dass wir genau in diesem Moment sitzen bleiben und wie erstarren und uns nicht mehr bewegen. Aber Hannah macht an diesem Tag etwas und es ist der allererste Schritt. Es heißt, Hannah stand auf. Hannah stand auf und sie ging. Wohin ging sie? Und ich liebe, sie ging nicht zu ihrer besten Freundin, um einmal eine ganze Runde über Peninna abzurotzen und ihr mal wieder zu erzählen, dass sie sich heute genauso wieder verhalten hat wie damals. Hannah ging auch nicht und hat einfach sich irgendeinen Film angemacht. Hannah ging auch nicht zu 100 Leuten und hat sich von 100 Leuten beraten lassen, sondern was macht Hannah? Sie bleibt das erste Mal nicht sitzen. Es ist so entscheidend, nicht einfach nur im Schmerz sitzen zu bleiben, sondern sie steht auf und wohin geht sie? Hannah geht zum Heiligtum des Herrn. Sie geht nirgendwo anders hin als in den Tempel, um ihrem Gott zu begegnen. Und wir werden nachher noch sehen, und das finde ich richtig auffällig, sie begegnet dort Gott und ich liebe, wie sie Gott begegnet. Hannah begegnet Gott nicht mit einem, ja Gott, du bist groß und eigentlich ist mein Schmerz auch gar nicht so riesig, wenn ich nur dich habe. Nee, Hannah geht in diesen Tempel und sie ballert alle Emotionen, redet sie runter, die ganze Bandbreite. Wir finden in den Versen nachher, hören wir, wie sie von ihrem Elend klagt. Sie weinte bitterlich. Also so viele Emotionen werden beschrieben dort. Und ich habe mich gefragt, warum die ganze Bandbreite an Emotionen? Und ich glaube, dass die ganze Bandbreite dort an Emotionen beschrieben wird, aus nur einem Grund. Weil es uns deutlich macht, dass gerade dann, wenn unser Bild zerbricht, es eine Menge Emotionen in uns geben wird, die was versuchen werden. Die werden versuchen, uns davon abzuhalten, weiter in den Tempel des Herrn zu gehen. Sie werden versuchen, uns woanders hinzubringen, an andere Orte zu bringen, an Orte, wo wir andere Hilfe bekommen, wo wir Ratschläge bekommen, wo wir neue Weisheiten sammeln können, wo wir neue Hilfen bekommen. Aber all diese Emotionen werden versuchen, uns davon abzuhalten, weiter in den Tempel des Herrn zu gehen. Aber Hannah, egal welche Emotion sie dort hatte, sie stand auf und sie ließ sich nicht mehr länger davon abhalten, in den Tempel des Herrn zu gehen, in sein Heiligtum zu kommen. Es werden eine Menge Emotionen geben, die versuchen werden, uns von Gott fernzuhalten, uns von seiner Kirche fernzuhalten, uns von seinem Heiligtum fernzuhalten. Aber keine dieser Emotionen ist es wert, dass du und ich sitzen bleiben. Diese Emotionen sind es nicht wert, sitzen zu bleiben, sondern aufzustehen aus deinem Schmerz, aufzustehen aus deinem zerbrochenen Bild und nirgend anders hinzugehen als zu Jesus alleine. Und das macht sie. Und das ist der Moment, in dem Gott anfängt, seine Geschichte zu schreiben. Und wir lesen in dem Text einfach mal weiter, was dann passiert. Es heißt dort in den Versen 15 bis 18, nein, Herr, antwortete sie. Und es antwortete sie nicht zu dem Herrn, also ihrem zu Jahwe, sondern sie antwortet es zu Eli. Und sie sagt zu ihm, ich bin nicht betrunken. Denn Eli, der sie so beobachtet und die Frau, die da so weinte und die ganze Zeit sprudelte und vor sich hin blubberte, was dachte der Mann? Der Mann dachte, irgendwas stimmt mit der Frau nicht. So wie sie sich verhält, so wird sie zu viel getrunken haben. Und sie geht hin und sagt, nein, Herr, ich bin nicht betrunken, aber ich bin sehr traurig und habe dem Herrn mein ganzes Herz ausgeschüttet. Denke nicht, dass ich eine schlechte Frau bin. Ich habe aus großem Kummer und Leid gebetet. Dann geh in Frieden, sagte Eli. Der Gott Israels wird dir deine Bitte, die du hast, erfüllen. Lass mich Gunst in deinen Augen finden, rief sie. Dann ging sie zurück und fing wieder an zu essen und sie war nicht mehr traurig. Und wisst ihr was? Diese Szene hat mich immer verwirrt. Hannah geht in den Tempel rein und wir lesen die ganze Bandbreite, oder? Sie klagt über ihr Elend, sie weinte bitterlich, sie war verzagt. Sie hatte großes Leid in ihrem Leben. Und diese Hannah ging in diesen Tempel voll dieser Traurigkeit und voll von diesem Leid. Und dann ist sie dort in dem Tempel und dieselbe Hannah, die reinging, geht auch wieder raus. Aber was ist mit der Hannah in der Zwischenzeit passiert? In der Zwischenzeit war sie nicht mehr traurig. Das heißt, diese ganze Bandbreite an Elend, weinte bitterlich, voller Traurigkeit, keine schlechte Frau und so weiter, fiel ab und raus geht eine Frau, die so glücklich war, dass sie was wieder konnte. Sie konnte wieder essen. Die Frau, die zuvor nicht mal mehr ein bisschen runterbekommen hat, geht wieder raus und fängt wieder an zu essen. Aber jetzt sind wir doch mal ganz realistisch. Was ist in diesem Tempel passiert? Genau genommen kann man sagen, dieselbe Frau, die reingeht, geht auch wieder raus. Ihre Lebenssituation ist exakt dieselbe Situation. Sie geht wieder zurück zu Peninna und Elkana. Und wisst ihr was? Nein, in diesem Moment hat sie trotz allem noch kein Kind. Und nein, Peninna hat in der Zwischenzeit sehr wahrscheinlich auch keine Therapie gemacht und ist zur Empathieträgerin geworden, sondern sie geht zurück zu einer Peninna, die sich sehr wahrscheinlich gleich verhalten wird wie kurz zuvor. Aber dieselbe Frau, die reingeht, geht raus und ist eine komplett veränderte Frau. Und die Frage ist, was ist in dieser Zwischenzeit passiert, dass sie so anders wieder rausgeht. Und ich glaube, der erste Punkt in ihrem Leben ist, dass sie aufgestanden ist. Und ich will dich dazu ermutigen, Wenn du jetzt in einer Situation bist, hey, bleib nicht sitzen, bleib nicht in Traurigkeit und in Müdigkeit sitzen. Bleib nicht sitzen unter Menschen, die schlecht reden. Bleib nicht sitzen unter Entmutigung, sondern steh auf. Steh auf aus der Situation. Aber dann ging sie dort in den Tempel und man denkt so, alles, was dort passiert ist, sie ist Eli begegnet, Eli hat sie ein bisschen ermutigt. Ja, aber wisst ihr was, das ist nicht das, was passiert ist. Sondern wir lesen dort von etwas, was sie gemacht hat. Deswegen sage ich, es kommt nicht auf das an, was von außen kommt, sondern es kommt auf das an, wer wir innerlich sind. Und zwar lesen wir dort, dass Hannah dort hineinging. Und in Vers 11, da heißt es, sie legte ein Gelübde ab. Und je nach Übersetzung kann das jetzt dort anders stehen, aber wir gucken gleich mal noch in den Grundtext hinein. Und es heißt dort, allmächtiger Herr, wenn du mein Leid siehst und an mich denkst und mich nicht vergisst und mir einen Sohn schenkst, dann will ich ihn dir hergeben. Sein ganzes Leben lang soll sein Haar niemals geschnitten werden. Hannah stand an diesem Tag nicht einfach nur auf. Sie ging auch nicht einfach nur in diesen Tempel, sondern Hannah stand auf, sie ging in diesen Tempel und sie begegnet Gott und sie beginnt ihr Gebet nicht mit dem Problem, sondern sie beginnt ihr Gebet mit einer Art Handlung, nämlich mit einer Person. Und sie sagt, allmächtiger Herr. Und das wird für uns jetzt wahrscheinlich sehr besonders sein, dass sie allmächtiger Herr gesagt haben wird. Aber im Grundtext sagt sie nichts anderes als Zebaoth. Einer der Namen, den Gott trägt, oder? Vielleicht kennst du ein paar Namen, gibt viele, Elohim Mauzi, alles Mögliche. Von bis. Und einer der Namen ist Zebaoth. Und wenn wir diesen Namen hören, dann kennen wir ihn vielleicht aus alten Liedern, vielleicht kennen wir ihn aber auch nicht. Aber das allererste Mal, dass Gott diesen Namen trägt, ist nicht durch einen großartigen Samuel, Saul oder David, sondern das allererste Mal, dass Gott Zebaoth genannt wird, ist von einer Frau, die keine Kinder bekommen konnte und ein unerträgliches Leid auf sich geladen hatte. Das allererste Mal wird Gott so genannt und es bleibt auch nicht das allererste Mal. Nachdem Hannah ihn so benennt, wird Gott noch weitere 281 Mal Zebaoth genannt. Aber das allererste Mal von Hannah in dieser Situation. Und wenn wir jetzt wissen, was Zebaoth heißt, dann kann man sich fragen, Hannah, warum nennst du ihn Zebaoth? Zebaoth ist nämlich nichts anderes als ein militärischer Begriff. Ein militärischer Begriff, der hergeht und sagt, den ich Zebaoth nenne, es ist der die Allherrschaft hat, nicht nur über dem Himmel, über den Gewalten des Himmels, sondern auch über die Gewalten der Erde. Er ist der Herrscharen beherrscht und bändigen kann und lenken kann und richten kann. Sie verwendet als Frau, die eigentlich einfach nur ein Kind haben möchte, einen militärischen Begriff. Und die Frage ist, warum? In meinen Augen hätte sie ihn Schöpfer nennen können. Oder es hätte so viel Sinn gemacht, dort in den Tempel zu gehen und ihn einfach Schöpfer zu nennen. Warum? Naja, sie wünscht sich Schöpfung. Dann macht es doch Sinn, ihn Schöpfer zu nennen. Ihm zu sagen, ich traue dir zu, dass du die Schöpfung, der du die Schöpfung geschaffen hast, etwas Neues in mir schöpfen kannst. Aber Hannah hatte an diesem Tag etwas anderes. Sie ging in diesen Tempel und sie war verändert und sie verwendet einen militärischen Begriff. Warum? Wir lesen, dass Jahr um Jahr dieselbe Situation war. Und wisst ihr was? Jahr um Jahr hat Hannah versucht, es auf ihre eigene Weise zu managen. Hat auf ihre eigene Weise versucht, dieses Bild zusammenzuhalten. Dafür auf eigene Weise gekämpft, dass das, was sie sich so sehr wünscht, dass es in ihrem Leben Umsetzung finden kann. Und an diesem Tag geht sie in den Tempel und in dem Moment, wo sie Gott Zebaoth nennt, nennt sie ihn nicht einfach, gibt sie ihm nicht einfach einen neuen Namen, sondern das ist der Moment, in dem sie hergeht und nichts anderes macht, als ihre eigenen Waffen niederzulegen. Ihre eigenen Mechanismen und Werkzeuge einfach niederzulegen. Und sie sagt, und jetzt Gott, kämpf du. Sie
sie gibt ihm einen militärischen Namen, weil sie sagt, Gott, kämpf du. Ich habe fertig gekämpft. Ich habe ausgekämpft. Ich bin müde gekämpft. Sie legt alles nieder und sagt, oh Gott, jetzt kämpf du für mich. Und das ist der Moment, in dem sich alles verändert. Und die Frau, die reinging und alleine gekämpft hat, legt ihre Waffen nieder und sie ist eine komplett andere Frau, wenn sie rausgeht, weil sie verstanden hat, ja, manchmal ist es so gut, Gott den Vater anzurufen. Es ist so wichtig, Jesus, den Freund und Retter in seinem Leben zu haben. Aber weißt du was? An manchen Punkten unseres Lebens ist es an der Zeit, eigene Waffen niederzulegen und zu sagen, Gott, jetzt kämpf du. Ich kann in dieser Situation nicht kämpfen. Aber weil es ist das größte Vertrauen, das wir Gott geben, wenn wir aufhören, es auf eigene Weise zu machen und ihn anfangen lassen, dass er das machen darf, was wir einfach nicht können. Und darf ich dir sagen, die Geschichte, die du mit deinem Leben schreiben könntest, du bist nicht fähig, eine so besondere Geschichte mit deinem Leben zu schreiben, wie die Geschichte, die Gott für dich vorbereitet hat. Und manchmal hängen wir so sehr an unseren eigenen Geschichten, dass wir Gott gar nicht erlauben, dass er mit der Größe seines Wesens, mit der Größe und mit der Allmacht, mit der Herrschaft seiner Majestät hineinkommen kann, alles verändern kann und seine Geschichte mit uns schreiben kann. Und wisst ihr was? Dieser eine Moment, in dem Hannah nicht einfach nur in ihrem Spott sitzen geblieben ist, nicht einfach nur unter denen geblieben ist, die schlecht geredet haben oder ihr Böses wollten, sie nicht einfach nur in ihrem eigenen Leid sitzen geblieben ist, sondern gesagt hat, mir reicht's, ich gehe zu Gott, er soll sich kümmern. Dieser eine Moment hat eine Frucht in ihrem Leben gebracht. Es ist die Frucht Samuel. Samuel ist in Hannah, ist der Sohn von Hannah. Und diese Frucht ist besonders. Denn wenn wir es ein bisschen wissen, dann wissen wir, dass Samuel derjenige ist, oder? Der David ruft. Und David ist niemand anderes als dieser König, aus dessen Hause Jesus entstand. Und diese Frucht, die dein Leben bringen kann, ist besonders. Aber es braucht zwei Dinge. Dass du nicht einfach sitzen bleibst, wenn das Bild anders kommt. Dass du nicht einfach resignierst und bei denen sitzen bleibst, die ermüdend sind oder schlecht reden oder wie auch immer. Sondern dass du aufstehst und dass deine Hilfe von niemand anderem kommt, als von Jesus alleine. Als von ihm alleine, der dein Leben komplett verändern kann, dem du alles zutrauen darfst. Wenn die Frucht aus Hannas Aufstehen Samuel war, dann will ich dich fragen, was wird die Frucht daraus sein, wenn du aufstehst? Wenn du nicht sitzen bleibst, sondern Gott erlaubst, dass er seine Geschichte mit dir schreiben darf. Ich habe euch eigentlich ein Bild von einem Elefanten mitgebracht. Und ich finde das immer wieder so bewegend und auch einfach immer wieder eine Entscheidung wert. Wenn man nach Indien schaut, dann sieht man, dass dort mit Elefanten gearbeitet wird. Und Elefanten sind mächtige Werkzeuge in Indien. Aber wenn man das sieht, dann kann man auch ein bisschen erstaunen, denn Elefanten gehören zu den Big Five. Das heißt, sie gehören zu den mächtigsten Tieren der ganzen Welt. Und wie kann es sein, dass das mächtigste Tier der ganzen Welt, ich weiß nicht, wie viel Mal so schwer wie wir selber, wie viel Mal so stark wie wir selber sind, wie kann es sein, dass diese Tiere für Menschen arbeiten? Oder? Also ich meine, so ein Elefant, egal was du dem sagst, egal welche Peitsche du in der Hand hast, also sind wir mal ehrlich, wenn der checken würde, wer er ist, dann hätte keiner irgendeine Chance. Und was mich daran mal erschreckt hat, ist, dass wenn man die Bilder sieht, man ganz oft sieht, wie diese Elefanten einfach nur ein dünnes Seil um ihr Bein drumherum haben und dieses dünne Seil diese Elefanten hält und sie daran arbeiten.
Und irgendwann wurde mir die Geschichte erzählt, weshalb dieses dünne Seil um dieses Bein eines Elefanten ausreicht. Und zwar ist es so, dass die Elefanten, wenn sie geboren werden, sie direkt sozusagen von den Menschen dort, von den Wärtern, von den Aufsehern in dicke Ketten gelegt werden. Das heißt, um dieses Mini-Bein eines Elefanten ist so eine riesige Kette drumherum. Und immer wenn dieser kleine Elefant losrennen will, stellt er fest, er kann nicht losrennen. Immer wenn dieser kleine Elefant in seine Freiheit rennen möchte, wird er von dieser schweren Kette zurückgehalten und merkt, er kann nicht in seine Freiheit. Immer wenn dieser kleine Elefant versucht, sein Potenzial endlich zu leben, wird er zurückgehalten von dieser schweren, dicken Kette. Und er probiert so oft und nie gelingt es. Und sie gehen her und sagen, irgendwann reicht es aus, dass dieser Elefant einfach nur ein Seil, ein dünnes Seil, um sein Bein drumherum spürt. Weil dieses dünne Seil ihm einfach beigebracht hat, dass egal wie oft er es versuchen wird, egal wie hart er es versuchen wird, es ihm nicht gelingen wird. Und so sind sie große, mächtige Tiere, die sich von einem so kleinen, dünnen Seil zurückhalten lassen. Und ich stand vor diesem Bild von Elefant und dachte mir, Junge, warum rennst du nicht einfach los? Dir gehört die Welt. Du gehörst zu den Big Five. Und dasselbe Bild spricht aber eigentlich für dich und mich. Denn weißt du was, du gehörst nicht zu den Big Five, sondern du bist Gottes Nummer eins. Nicht Gottes Nummer fünf. Du bist Gottes Nummer eins. Er sprach über der Schöpfung und siehe, sie war gut, oder? Er hat nicht den Menschen zu den Tieren gebracht, sondern er hat die Tiere zu Adam gebracht, damit er ihnen Namen gibt. Er schuf den Menschen und er sagte, du bist so, so gut. Du bist Gottes Nummer eins. Und gleichzeitig sind es manchmal diese kleinen, dünnen Seile, die uns davon abhalten, in unsere Freiheit zu rennen. Weil wir es so oft probiert haben, es aber irgendwie nicht klappen wollte. Wir unser Potenzial entdecken wollten, aber irgendwie entmutigt wurden. Manchmal sind es einfach nur kleine Stimmen, die versuchen, uns zurückzuhalten von dem, wo wir eigentlich wissen, dass Gott uns ruft. Gott ruft dich, Vollgas zu geben für ihn. Hey, weißt du was, das macht er nicht im Alter meiner Tochter einfach nur. Gib Vollgas für Jesus. Sondern das macht er an jedem einzelnen Tag. Er sagt, lass dich nicht zurückhalten von kleinen, dünnen Stimmchen, die versuchen, dich aufzuhalten, dich zurückzuhalten. Mach das nicht aufgrund von Erfahrungen, die schlecht gelaufen sind. Ja, es gibt schlechte Erfahrungen und ja, es werden auch schlechte Erfahrungen kommen. Ja, das Leben wird nicht immer so sein, wie wir es geplant haben. Aber du bist Gottes Nummer eins. Und es bedeutet, nicht sitzen zu bleiben, sondern aufzustehen. Und viel zu lange bleiben wir sitzen, anstatt aufzustehen und in das hineinzugehen, was Gott für dich und für mich vorbereitet hat, auch für 2026. Ich will dich ermutigen, aufzustehen für 2026 und diese dünnen Seile, einfach, wenn wir jetzt nachher Abendmahl feiern, hey, mach das doch einfach mal gedanklich, dass du sagst, ich lege jedes dünne Seil, was mich zurückhält, ich lege es ab. Ich bleibe heute nicht einfach nur sitzen, sondern ich stehe auf. Ich gehe in diesen Tempel. Ich gehe zu Jesus. Ich gebe ihm alles. Er soll der Zebaoth meines Lebens sein. Und dann lasst uns schauen, was er für Geschichte schreibt. Denn er schreibt sie wunderbar. Jesus, danke, dass du mit uns Geschichte schreibst. Danke, dass du uns nicht rufst, in unserem Leben sitzen zu bleiben, sondern dass du uns immer wieder aufrufst, zu dir zu kommen, uns von dir leiten zu lassen, deine Stimme zu hören, nicht zu fliehen, wenn es schwierig wird, nicht zu verzagen, wenn es einfach tough ist, sondern zu bleiben und auf deine Stimme zu hören, uns von dir leiten zu lassen. Und Jesus, ich bete, dass dort, wo Dinge zu schwer sind. Ich bete und spreche gerade jetzt einfach die Kraft Zebaoth über unserem Leben aus, dass wir bereit sind, Waffen niederzulegen und dich kämpfen zu lassen. Ich spreche über jeden Moment, in dem das Leben anders gekommen ist als geplant, aus, dass du anfängst, jetzt Geschichte zu schreiben. Geschichte, die so viel mächtiger, stärker und größer ist, als Menschen sie je schreiben könnten. Ich bete, dass wir nicht Menschen sind, die zur Nummer 1 gehören, aber sich verhalten, als wären sie die Nummer 17. Sondern ich bete, dass wir unsere Identität in dir entdecken und aufstehen, um für dich zu leben. Danke, Jesus, dass du uns deinen Sohn gegeben hast. Und Jesus, dass du der Einzige bist in unserem Leben, für den es sich lohnt, zu leben. Wir lieben dich und wir ehren dich. Amen.